Herzlich willkommen bei Kommunikation macht Schule, dem Podcast für gelingende schulische Kommunikation. Und heute mit dabei ist die Friederike. Sag mal hallo, Friederike.
Hallo.
Dann die Wibke.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und außerdem haben wir heute als Gast den Florian dabei. Der Florian ist Ausbilder und bringt jungen Lehrkräften, Referendarinnen und Referendaren etwas zum Thema Datenschutz bei, beziehungsweise schafft er so eine erste große Kontaktfläche zu dem Thema und sensibilisiert sie darauf. Florian, einen wunderbaren guten Morgen dir.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, ich finde, es ist ja wirklich was Besonderes, weil Florian ist unser allererster Gast in diesem Podcast. Und dann auch noch zu so einem absolut sexy Thema. Wir haben ja jetzt tatsächlich schon so eine kleine Reihe quasi, wo wir so richtig deep in das Thema Rechte, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht, Datenschutz eingetaucht sind. Und und jetzt machen wir die Runde heute Morgen auch noch komplett. Simone ist auch mit am Start. Wunderbar, guten Morgen, Simone.
Morgen.
Das ist ja perfekt, dann können wir vollzählig starten. Florian, ich würde sagen, leg doch mal los und erzähl so ein bisschen was. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Thema bei euch am Seminar übernommen hast?
Ja, wir haben ein grundlegendes Konzept, das an allen Seminaren so umgesetzt wird. Die Referendarinnen und Referendare bekommen eine umfassende Schulung in Schul- und Beamtenrecht, auch am Ende mit einer Prüfung. Und das machen in der Regel spezielle Dozentinnen und Dozenten für Schul- und Beamtenrecht. An manchen Seminaren sind das Schulleitungen, an anderen sind es Ausbilder und Ausbilderinnen am Seminar. Das ist ganz unterschiedlich. Auch die Konzepte sind ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist klar, dass das bei allen so passiert. Und vor einigen Jahren wurde dieses Medienrecht einfach immer größer, so wie dieses Internet, das einfach langsam nicht mehr weggeht. Das wurde auch immer größer. Und dann war klar, wir müssen irgendwas auch zum Thema Urheberrecht machen. Wir müssen auch was zum Thema Datenschutz machen. Und die Dozentinnen und Dozenten bei uns sind an mich herangetreten, weil sie selber gesagt haben, oh, da sind wir gar nicht so fit, wie wir gerne sein möchten zu diesem Thema, um das entsprechend auch zu schulen. Und dann hatte ich mich angeboten zu sagen, dann machen wir doch einfach eine kleine Veranstaltung, eine kleine Vorlesung, eine Kompaktveranstaltung zu diesem Thema. Wir ziehen das ganze Urheberrecht und den Datenschutz daraus, machen da eine kompakte Veranstaltung dazu und dann seid ihr da entlastet. Und aus dieser kleinen Veranstaltung wurde dann eine etwas größere Veranstaltung und einfach ein regelmäßiges Ding in unserer Ausbildung. Ja, damit ging es los. Und wie ihr ja sicherlich auch wisst, dieses Thema Medienrecht wird einfach immer größer, weil viele Prozesse, viele Punkte in der Schule immer mehr digitalisiert werden. Das heißt, es ist fast nicht mehr möglich, Schul- und Beamtenrecht ohne Medienrecht zu machen. Das klassische Notenbüchlein existiert fast nirgendwo mehr. Es ist fast überall in irgendeiner Form.
Das scheint nur bei der nachwachsenden Generation zu sein. Ich habe da neulich so eine Erhebung dazu gemacht, aber da können wir gerne nachher noch drüber sprechen.
Genau, also für viele, viele Prozesse, selbst die Noten, also die Noteneingabe an öffentlichen Schulen ist mittlerweile komplett digitalisiert, über Plattformen geregelt und so weiter. Das heißt, wir haben ganz viele Themen, bei denen das Medienrecht in das normale Recht hineinspielt. Daher ist es nötig, dass die Referendarinnen und Referendare einfach frühzeitig eine umfassende Erstausbildung zu diesem Thema bekommen. Und das ist ja eigentlich sogar so, dass diese vermeintlich schlimmen Themen, ich sage es mal so, Paragraph 90 im Schulgesetz, diese ganzen Disziplinierungsmaßnahmen und so weiter, die sind immer relativ weit vorne in der Ausbildung, aber eigentlich treffen die zuerst auf Urheberrecht und Datenschutz. Denn eines der ersten Dinge, was die machen, ist in der Schule, ich kopiere ein Arbeitsblatt und ich mache mir einen Sitzplan von meiner Klasse. Vielleicht sogar noch mit Fotos. Das heißt, eigentlich haben wir diese Medienrechtsfragen ab Stunde 1. Und irgendwie mal ein Schulausschluss oder ein Sitzenbleiben, das habe ich dann nach einem halben Jahr, das habe ich vielleicht nach einem Schuljahr. Das heißt, diese vermeintlich schlimmen Themen kommen spät. Und daher haben wir auch das Medienrecht bei uns ganz an den Anfang gesetzt. Das ist noch bevor die normalen Schul- und Beamtenrechtsveranstaltungen loslaufen, bekommen die von uns eben diese Medienrechtsschulung. Und dann muss ich noch dazu sagen, da kam ja diese Corona-Fernlernzeit, die auch die Seminare betroffen hatte. Und damals hatten wir uns überlegt, wie machen wir es? Einen großen Online-Vortrag vor mehreren hundert Leuten fanden wir auch ein bisschen schräg. Also war die Überlegung, wir machen einen Selbstlernkurs daraus. Dann habe ich das Ganze aufgearbeitet in einen Moodle-Selbstlernkurs. Das haben wir dann gemacht. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, sogar so gut, dass wir das beibehalten haben und haben es aber jetzt in den letzten Jahren auch in der Präsenzzeit noch ergänzt durch eine Online-Sprechstunde, also verpflichtend, aber in kleineren Gruppen, sodass wir ein bisschen die Graubereiche ausloten können. Ihr habt es ja vor zwei Folgen habt ihr euch das darüber unterhalten, ob ihr über Ampeln reden wollt oder über Graubereiche. Also bei mir sind es auch eher die Graubereiche, denn das, was ich in einem Online-Kurs aufschreiben kann, das ist ja im Prinzip immer nur das Ja oder das Nein, das Weiß oder das Schwarz. Aber das Grau wird wirklich schwierig.
Ich finde das total spannend. Das ist mir nämlich eben gerade nur aufgefallen, als du geredet hast. Also Fun Fact an dieser Stelle. Es gibt ungefähr knapp 60.000 Anwälte in Deutschland. Es sind aber massiv wenig Medienanwälte eigentlich dabei. Ich glaube so um die 500 maximal. Und wenn man das hat, dann ist das eigentlich schon ziemlich fortschrittlich, was ihr da macht. Also Hut ab, dass ihr das dann auch im Selbstlernkurs macht.
Ich hätte ja zwar noch eine Frage zum Einstieg, Florian, weil ich habe jetzt schon so ein paar Fantasien. Was ist denn so dein Einstieg tatsächlich? Steigst du mit dem Sitzplan ein oder wie steigt ihr in die Thematik ein, um auch den LehramtsanwärterInnen ein bisschen Lust im besten Fall auf dieses Thema zu machen? Ich habe ja immer so diese Idee, lernen könnte irgendwas sein, was Freude macht.
Okay. Ich hab zwei Einstiege. Ich habe einen Einstieg, der Lust macht. Ich habe einen Einstieg, der Angst macht. Und eigentlich habe ich noch einen dritten, der die Graubereiche gleich in den Vordergrund stellt. Also der Einstieg, der Angst macht, ist ein Zitat von Thomas Schwenke, den man vielleicht kennt, der diesen wunderbaren Podcast Rechtsbelehrung macht. Und der hat mal in einer Folge so schön gesagt, seht es so, wir verbreiten erstmal Angst, um eure Hirne zu öffnen, dann pumpen wir Informationen hinein, die ihr braucht, damit sich diese Angst niemals bewahrheitet und dann könnt ihr ruhig schlafen. Das ist einer der Einstiege, genau das machen wir nämlich. Wir müssen denen erstmal die Sachen sagen, auf die sie wirklich achten müssen, weil sie, und das ist der zweite Einstieg, jetzt die Rolle wechseln. Die tun ab dem Moment, an dem sie bei uns sind oder im System sind, das Gleiche, was sie die ganzen Jahre davor getan haben. Die kopieren was, die laden was runter, die geben was weiter, die schreiben sich irgendwelche Notizen auf. All das ist nicht anders, aber der Hintergrund ist anders. Und der zweite Einstieg, den ich da verwende, in diesem Fall in diesem Kurs durch einen kleinen Begrüßungsfilm, das ist ein Bild von Josef Alber. Das ist ein Künstler, der ein schönes Bild gemalt hat, das heißt Interaction of Color, kann man bestimmt auch in diesem Internet finden. Und dieses Bild zeigt zwei große weiße, ich sage jetzt mal vermeintlich weiße Kreuze vor einem farbigen Hintergrund. Wenn man das Bild auf den ersten Blick sich anschaut, sieht man, dass diese beiden Kreuze zwei verschiedene Farben haben. Wenn man aber dann nach unten schaut in diesem Bild, sieht man, dass diese beiden großen Kreuze an einer Stelle verbunden sind. Und wenn man an diese Verbindung schaut, sieht man, oh, die haben ja doch die gleiche Farbe. Das sind gar nicht zwei verschiedene Farben. Warum wirken die aber auf den ersten Blick so komplett anders? Weil in diesem Bild links und rechts ein anderer Hintergrund gemalt ist. Und das ist dieser Ansatz. Die Referendarinnen und Referendare tun das Gleiche, was sie die ganze Zeit als Studentin, als Student getan haben, was sie als Privatperson tun. Aber jetzt hat sich der Hintergrund verändert, weil sie jetzt im Landesdienst sind, weil sie jetzt Vorbildfunktion haben vor Schülerinnen und Schülern, weil sie jetzt einfach den Hintergrund verändert haben und daher müssen sie vieles, was sie jetzt tun, anders bewerten. Also nicht anders handeln, aber anders bewerten. Das ist der zweite Einstieg und dann habe ich noch so einen dritten Einstieg, der funktioniert in der Vergangenheit eigentlich immer genau gleich, egal bei welcher Gruppe. Da sind wir wieder bei der Ampel, die ihr neulich auch hattet. Die Frage, die ich dann stelle, ist, einfach mit so einem kleinen Umfragetool beispielsweise, die Ampel ist rot, es kommt links kein Auto, es kommt rechts kein Auto, geht ihr rüber oder nicht? Und dann hat man so etwa hälftig. Manche sagen, ja klar, gehe ich darüber, andere sagen, nein, ich bleibe stehen. Zweite Frage, die Ampel ist rot, es kommt links kein Auto, es kommt rechts kein Auto, aber es ist 12 Uhr und ihr steht vor eurer Schule. Geht ihr rüber oder nicht? Im Prinzip sagen alle, nein, natürlich, da bleibe ich stehen. Dritte Frage, die Ampel ist rot, links kommt kein Auto, rechts kommt kein Auto, aber es ist 22 Uhr am Samstagabend in eurem Heimatdorf, es regnet in Strömen und auf der anderen Seite steht euer Auto. Und natürlich gehen da alle rüber. Und das ist so ein Einstieg, der mir hilft, dann auch bei den ganzen darauf folgenden Graubereichen immer wieder auf diese Ampelsituation zurückzugreifen. Natürlich gilt in allen drei Fällen die Straßenverkehrsordnung. In keinem der drei Fälle darf ich mich darüber ärgern, wenn der Polizist kommt und mir ein Knöllchen in die Hand drückt. Aber ich bewerte für mich, wie ich mit der rechtlichen Situation umgehe. Und gerade diese Vorbildfunktion, das ist etwas, was die eben in der Schule ganz häufig machen. Wenn ich vor 5 Klässlern in einer Klasse sitze, dann mache ich bestimmte Sachen einfach nicht, auch wenn sie vielleicht in Ordnung wären. Oder ich halte mich noch ein bisschen strenger an die Regeln, als wenn ich jetzt vielleicht im Lehrerzimmer mittags sitze oder so.
Aber im Prinzip machen wir ja dann sowas, was jeder Anwalt macht, oder? Also eigentlich eine Risikobewertung, könnte ich dafür Ärger kriegen oder was sind die Konsequenzen meines Handelns? Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, die du da halt einfach auch den LehramtsanwärterInnen mit auf den Weg gibst. Und das ist ja auf alles zu übertragen, das ist eine schöne Sache.
Ja, ich finde, es ist ja noch mehr, es ist ja mehr dieses Awareness, dass du sagst, du hast so eine Datenschutz-Awareness, die du einfach schaffst. Du misst den Graubereich aus. Und das finde ich unglaublich schöne Metapher. Wir haben bei uns hier gesagt in der Vergangenheit, sämtliche Schulen geschützter Raum. Und dazu gehört auch, dass man einen Raum schafft, in dem Schülerinnen und Schüler keine Datenspur hinterlassen, die nicht von uns kontrolliert wird. Ja, das heißt, wenn dann, also mein Fall ist immer, die Schülerin wird in 30 Jahren Bundes und hat dann mal im schulischen Kontext irgendwann gesucht nach was total Abgefahrenem und das findet man dann und dann ist hier dieses Amt nicht offen aufgrund eines Medienskandals. Aber natürlich, dein Bild ist natürlich nochmal insofern sehr viel stärker, dass du natürlich, also wir sagen einfach strikt oder haben gesagt strikt, es geht Schule als geschützter Raum, es dürfen keine Daten anfallen, die nicht kontrolliert werden. Aber natürlich sagst du nochmal, nee, es geht ja noch viel mehr um die Rolle, das Bild, das wir als Lehrkräfte vor den Schülerinnen und Schülern haben. Und das ist tatsächlich was, worüber wir noch gar nicht so nachgedacht haben, beziehungsweise habe ich noch nicht so wahrgenommen, wie extrem wichtig das ist, gerade auch vor der Gruppe, vor der wir stehen, als Beispiele für diese Awareness. Ja.
Genau. Und dann ist es ja auch noch so, dass dieses Medienrecht so groß ist, so riesig, dass wir es gar nicht schaffen, die allumfassend zu schulen. Und da gibt es so einen Ansatz, den habe ich von meiner Hausärztin gelernt. Ein Hausarzt kann gar nicht alles wissen, was es so an Krankheiten gibt. Aber der Hausarzt, die Hausärztin muss zwei Sorten kennen. Die Sachen, die häufig passieren und die Sachen, die gefährlich sind. Und das ist für mich so das Auswahlkriterium, was zeige ich den Refis. Ich muss ihnen die Sachen zeigen, die gefährlich sind und die einfach ganz häufig passieren. Und die Sachen, die gefährlich sind, sind meistens eher die Datenschutzsachen. Ihr habt euch ja jetzt in den letzten Folgen ganz intensiv über die urheberrechtlichen Sachen unterhalten, die sind für den schulischen Kontext gar nicht so schlimm, gerade für die Refis, weil ja da erstmal ein Klagender kommen muss. Da muss ja irgendjemand, der geschädigt ist, kommen, muss das Land verklagen, das Land muss den Prozess verlieren, das Land muss Regress nehmen, muss diesen Prozess dann auch nochmal verlieren und dann muss die Kollegin irgendwie grob fahrlässig gehandelt haben. Also da muss schon ganz schön viel passieren, dass ich jetzt wegen eines keine Ahnung, weil ich 26 Seiten aus einem Schulbuch kopiert habe statt 25. Also da muss schon viel passieren. Aber bei den Datenschutzsachen, die ja auch der Benni gerade angesprochen hat, da ist es viel, viel schneller. Wenn ich da irgendwie Quatsch mache und irgendwie die Klassenliste mit irgendwelchen Geburtsdaten irgendwo hochlade, da ist viel schneller, dass mir was auf den Fuß fällt. Und deswegen muss man an der Stelle wirklich aufpassen von Stunde 1 an.
Ich glaube allerdings, das, was du sagst, ist total spannend, aber es ist mir auch aufgefallen, es gibt tatsächlich so Datenschutzverletzungen, die in einem digitalen Raum passieren, den tatsächlich Lehrer, Lehramtsanwärter per se erstmal falsch bewerten als nicht öffentlich, obwohl er öffentlich ist. Also das finde ich immer total spannend, dass da halt einfach auch diese verschwimmende Grenze ist. Und wir hatten uns ja auch, also ich mache hier ganz kurz den erhobenen Zeigefinger, wir mussten uns tatsächlich auch ein bisschen mit Urheberrecht stärker auseinandersetzen, weil wir uns ja auch mit Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen. Und da trifft ja beides krass aufeinander. Einmal dieses, was du gesagt hast, auch als Vorbild agieren, ja, Awareness schaffen, auch was dürfen wir veröffentlichen, was nicht. Aber wie können wir uns auch nach außen präsentieren? Da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen.
Genau, aber dann sind wir raus bei den Referendarinnen und Referendaren. Das ist nicht das Erste, was sie tun, die Homepage der Schule bespielen, den Insta-Kanal, falls sowas existiert, sondern bei denen geht es erstmal um das Arbeiten konkret im Unterricht. Das heißt, ich fotografiere ein Schülerbild, ich nehme das irgendwo mit in Unterrichtsmaterial, ich nehme einen Aufsatz einer Schülerin und scanne den ab, weil ich den in irgendwie ein KI-Tool hochladen möchte, um mir die Feedback-Funktion zu ermöglichen. Also diese ganzen Sachen sind viel häufiger, zumindest am Anfang, als diese Öffentlichkeitsarbeitssachen. Jetzt zumindest für mich und meine Aufgabe.
Oder natürlich Social Media, ne? Also die Refis, die sagen, oh, guck mal, was meine Schülerin Schönes gemalt hat und so. Das ist natürlich dann auch immer so die Sache, genau.
Das ist eines der ersten Verbote. Also Social Media ist eines der ersten Verbote, die ich denen ganz deutlich sage. Da gibt es für Landesbeamte einfach ein klares Verbot. Punkt. Social Media für dienstliche Kommunikation, für dienstliche personenbezogene Daten sind einfach grundsätzlich vom Land verboten. Privat ist es den Landesbeamten weiterhin erlaubt, aber eben unter ein paar Einschränkungen. Dazu gibt es ein sehr schönes Papier vom Land, das mal richtig wertschätzend formuliert ist, weil es nicht ein Nein oder ein Ja formuliert, sondern ein Jein. Ein Ja, ihr dürft privat weiterhin in Social Media unterwegs sein, aber passt auf ein paar Punkte auf. Das ist mal ein wirklich tolles, kurzes, lesbares Papier und sowas gebe ich denen halt dann weiter.
Das wäre vielleicht ein schöner Bogen auch, um sozusagen bei unserer Zielgruppe oder bei unserem Thema zu bleiben, wie man sozusagen auch junge KollegInnen und Kollegen an dieses Thema ranführt, weil klar, das eine ist, sage ich jetzt mal so hardcore, was ihr denen beibringt, was die wissen müssen für ihren Unterricht. Wir haben ja jetzt hier so dieses Setting Öffentlichkeitsarbeit und da hat sich ja schon auch was verändert. Eure LehramtsanwärterInnen, die sind oftmals heutzutage ganz selbstverständlich auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen unterwegs. Was wäre da so dein Tipp oder dein Gedanke? Du sagst, es gibt dieses wunderbare Papier. Aber wie macht man da junge Kolleginnen und Kollegen drauf aufmerksam, auf so eine, sag ich jetzt mal, so eine gute Art und Weise, da einen guten Weg zu finden?
Das ist schwierig, weil die eben ganz unterschiedlich unterwegs sind. Es gibt die, die ins Referendariat kommen und eigentlich schon eine ganz private Influencer-Biografie haben mit vielen Followern. Es gibt solche, die gar nichts damit am Hut haben. Also deswegen kann man nicht pauschal da was machen, aber man kann Beispiele geben. Und wir hatten einfach in der Vergangenheit immer wieder so Situationen, wo Personen diese Auftritte auf die Füße gefallen sind. Also da ist es dann die private Homepage, auf der man sich dann noch zu Studentenzeiten irgendwie charakterisiert mit Sachen, die will man dann vielleicht später als Beamter nicht, dass das der Schulleiter oder die Kolleginnen sehen oder sowas. So dieses, ich schlaf gern lang, ich bin, erst kommt die Freizeit, dann kommt die Arbeit und sowas. Die sind sich dann eben dessen nicht klar, dass das plötzlich gelesen wird und dass Schülerinnen und Schüler sowas finden und sowas auch wieder weitererzählen und Screenshots davon machen und so weiter. Also das wäre ein Beispiel, oder? Jemand, der vielleicht in seiner Freizeit in irgendwelchen, ich sag jetzt mal, denk mir jetzt irgendwas aus, in irgendwelchen Bands unterwegs ist, die nicht sehr saubere Texte haben, die irgendwelche rechtlichen Bereiche absolut reißen und dann damit vielleicht sogar beamtenrechtlich in Schwierigkeiten kommt. Das sind dann so Extrembeispiele. die muss man denen zeigen, um klar zu machen, da habt ihr vielleicht ein Problem. Die kommen ganz oft mit der Frage, was mache ich denn, wenn mir eine Schülerin folgt? Ist das in Ordnung? Muss ich das blockieren? Darf ich der zurückfolgen? Ich habe jetzt Schülerin gesagt, das gilt aber auch genauso für Schüler. Ganz hat jetzt mal nichts mit Geschlecht an der Stelle zu tun, sondern einfach nur dieses, darf ich hier irgendwie auf einem privaten Kanal mit meinen Schülerinnen und Schülern unterwegs sein? Und das ist gar nicht ganz klar. Da fällt es mir selber schwer zu sagen, ihr dürft oder ihr dürft nicht. Ich selber
auch mache
es öfter mal, je nachdem, was man da tut.
Es ist ja auch mega komplex, ne? Weil meistens sind ja die Schüler auch anonym im Netz. Du weißt ja gar nicht, ob das deine Schüler sind oder nicht. Das ist die eine Sache. Was meine Schüler dann auch gemacht haben, was tatsächlich dann auch ich mal mit dem Referendar auch darüber gesprochen habe, wie ist das denn eigentlich mit Ex-Schülern? Die dürfen doch, ne? Weil man hat ja kein pädagogisches Verhältnis mehr. Das ist ja unproblematisch. Aber das ist ja trotzdem irgendwie asynchron, ne? Und das wird ja auch immer vorgelebt.
Ja, obwohl ich da ja sagen würde, also das ist ja relativ klar. Also das ist auch was ich, also ich habe Berufsschüler, die sind alle volljährig. Ich sage immer, Leute, ihr könnt mir gerne folgen. Ich bin da, aber ich werde nie mit euch kommunizieren in diesen Bereichen, weil ich will die Affordanz nicht schaffen. Ich will die Affordanz nicht schaffen, dass Kommunikation da stattfindet. Eine Ausnahme hatte ich tatsächlich. Und zwar hatte ich eine Schülerin, die mich mal vor etlichen Jahren einfach angeschrieben hat, nachts. Und dann einfach gesagt hat, hey, sie ist jetzt da total verzweifelt wegen irgendeiner Sache, die dann da bei ihr familiär vorgefallen ist und die dann einfach einen ganz intensiven Kommunikationsbedarf hatte. Die habe ich dann einfach angerufen. Da würde ich sagen, es ist natürlich eine Ausnahme, einfach weil da war Gefahr, einfach Not. Aber ansonsten ist doch klar, dass man es eigentlich, würde ich sagen, dass man keinerlei, eben da wieder keine Netzwerke nutzt oder keine Dienste nutzt, ohne Datenspur bleiben kann, die wir nicht kontrollieren. Und das ist ja letztendlich bei allen Plattformen so, bis auf, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwelche Stui oder Untis oder weiß ich was, die einfach auf sicheren Servern liegen. Also finde ich jetzt rein berufsethisch, ist klar.
Eine Kollegin hatte auch erwähnt, auch Berufsschullehrerin, dass sie praktisch, dass ihr Schülerinnen und Schüler folgen auf Instagram und sie ist halt Kunstlehrerin und dadurch kriegen die Schülerinnen und Schüler Zugang zu richtig guten Influencern, also eben tolle Influencer, die positiv einwirken können. Und sie hatten auch so eine Partnerschaft in andere Länder und konnten die so aufrechterhalten. Da kommen natürlich schulische Tools auch an ihre Grenzen. Und man muss natürlich sagen, es handelt sich ja um volljährige SchülerInnen in dem Fall.
Aber trotzdem ist es abhängig. Wie bewertest du das, Florian?
Ich finde es schwierig. Also ich kann da nicht sagen, so oder so. Also es gibt keine Regelung dazu. Es gibt eben nur die Aussage, dienstliche Kommunikation. Es ist also, wäre völlig klar, wenn ich jetzt eine WhatsApp-Gruppe habe mit meiner 8b und da die Hausaufgaben drüber schicke, dann ist es verboten. Wenn ich einen Klassenchat habe in irgendeinem System, außerhalb der von Benni gerade genannten schulinternen Kommunikationssysteme, dann ist das nicht in Ordnung. Und wenn ich jetzt eben mit Schülerinnen und Schülern über Insta irgendwie sowas entsprechend dienstlich kommuniziere, dann gibt es ein klares Verbot. Aber was ist jetzt an dieser Stelle dienstliche Kommunikation? Wenn ich jetzt ein Foto poste aus dem Urlaub und ein Schüler sagt, ah, das ist cool, da war ich auch schon mal. Oder wo ist denn das Café? Weil ich bin da nächstes Jahr auch im Urlaub oder sowas. Ist das dienstliche Kommunikation? Ich glaube nein. Aber hier kommt jetzt dieses Sensible. Also ich muss für mich einschätzen, was ich da tue. Ich darf ja auch mit einem Schüler reden, den ich jetzt zufälligerweise auf dem Markt treffe oder so und würde mich mit dem auch unterhalten. Aber es muss, und das ist eben einer dieser Punkte, die ich im Medienrecht auch thematisiere, es muss denen klar sein, dass eben diese Datenspuren bleiben, dass es eben nicht der Stammtisch ist, dass es nicht dieses Treffen ist irgendwo auf dem Marktplatz, sondern dass hier immer eine gewisse Öffentlichkeit da ist. Diese Kommunikation bleibt auf Servern, die außerhalb unseres Zugriffs sind. Ich kann da nichts einklagen, ich kann da nichts löschen lassen. Deswegen immer diese Vorsicht. Und ein Aspekt, den ich denen noch vermittle, ist, also zumindest meine Haltung an dieser Stelle, ich versuche auf diesen Plattformen öffentlich zu agieren. Also ich bin nicht derjenige, der ein privates Profil hat, in der Hoffnung, ja, das kriegt ja dann keiner mit. Und das rate ich zum Beispiel den ReferendarInnen auch. Also wenn die denken, ich bin da als Xenia-Göttin des Feuers unterwegs und alles, was ich da schreibe, wird nie jemand finden, das ist einfach eine falsche Annahme. Man weiß es dann doch irgendwann. Und dann ist es eben nicht mehr Xenia-Göttin des Feuers, sondern das ist dann doch die Kollegin XY vom Mommsen-Gymnasium, die dann da irgendwas geschrieben hat. Und dann ist es doch wieder plötzlich öffentlich. Das heißt, mein Ansatz für die ist, wenn ihr weiterhin das macht, dann versucht doch öffentlich zu kommunizieren, weil dann beginnt diese Schere im Kopf, bevor ihr was postet.
Aber darf ich da noch mal nachfragen? Erstmal Wiebke, entschuldige, du wolltest erst. Du.
Also bei mir kommt gerade so manches ins Schwingen und ich denke, das ist, glaube ich, so ein Grundsatzthema einfach in der heutigen Zeit, dass dieses wirklich privat, das kannst du im besten Fall noch irgendwie in deinen eigenen vier Wänden sein, wenn nicht gerade jemand rumhüpft und auch überall Fotos macht und sie ins Netz stellt. Also ich glaube, es ist tatsächlich, wir leben in einer Zeit, wo man könnte was sagen, wo man irgendwie insgesamt viel disziplinierter sein muss, als das noch in Zeiten vor dem Internet war. Also ich finde, das ist ja auch die Herausforderung gerade für Jugendliche. Wenn die halt mal früher irgendwie massiven Quatsch oder sonst wie gemacht haben, dann, meine Güte, das war so, ja. Aber heute die Gefahr, dass da jemand Fotos macht, mitschneidet und so weiter und so fort, einfach, das sind wir einfach in einem anderen Raum. Simone, wolltest du da gleich was dazu sagen? Oder?
Ja, genau. Also die Frage für mich, wie, Florian, was gibst du den ReferendarInnen an die Hand, dass sich ja auch die Situation durch die rasante Entwicklung der Technologien einfach morgen schon ändern kann. Also im Sinne, was heute noch gegolten hat, kann morgen schon wieder falsch sein. Und man hat eigentlich vorher gedacht, ich habe wirklich moralisch gut gehandelt und hab da alles korrekt gemacht. Und am nächsten Tag kommt eine neue Technologie und damit war das schon wieder per se. Wie gehst du damit um? Also klar ist vorausschauend handeln und eher zurückhaltend, konservativ handeln in Bezug auf Daten. Aber dennoch ist man sich ja unsicher, was wir hatten das Thema ja auch, was können wir jetzt auf Homepages posten für Bilder zum Beispiel von SchülerInnen mit Erlaubnis. Da ist ja der Zugriff schon da, der Löschung, aber dennoch können Kopien erstellt werden und so weiter.
Genau. Der Teil meines Online-Kurses, der sich genau damit beschäftigt, hat die schöne Überschrift, wie merke ich mir das alles? Und die kurze Antwort ist im Prinzip nicht. Also man kann das sich nicht alles merken und man kann vor allem auch nicht immer alles aktuell haben. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass es irgendwo Orte gibt, die die aktuelle Rechtsauffassung darlegen und bei denen ich schnell mal nachschauen kann, in den Momenten, in denen ich was tue, wo ich nicht ganz sicher bin. Also genau das, was ihr ja auch diskutiert habt. Ich will irgendwie Fotos machen, ich will irgendwas veröffentlichen, ich möchte irgendwie eine Freizeitzeitung machen vom Schullandheim oder diese ganzen Sachen. Ich will irgendwas kopieren, ich will was weitergeben, aktuell ganz wichtig. Ich will irgendwie zum Beispiel gestreamte Produkte in meinem Unterricht einsetzen. Darf ich da Netflix einsetzen? Darf ich irgendwie ein Spotify-Lied vorspielen? Solche Sachen. Wo schaue ich da nach? Und da formuliere ich es mal noch als Wunsch. Es wäre schön, es gäbe solche zentralen Übersichten, die auch aktuell gehalten wären, damit ich immer weiß, an dieser einen Stelle kann ich nachschauen. Und momentan ist es einfach so, das mag von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein, aber in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, gibt es verschiedene Orte, an denen verschiedene Menschen verschiedene Informationen ins Netz stellen, die manchmal zueinander passen, die manchmal aber auch Differenzen aufweisen, die auch nicht immer alle auf dem gleichen Stand sind. Es gibt zum Beispiel etwas, was ich den ReferendarInnen, Referendaren weitergebe. Da gibt es zum Beispiel Checklisten. Da gibt es Online-Checklisten. Das sind große Matrizes, in denen dann zum Beispiel drinsteht, was ist die Quelle und wohin will ich setzen. Quelle ist ein Schulbuch und ich möchte es in Moodle stellen. Quelle ist ein Film von YouTube und ich möchte das gerne in meiner Klasse zeigen. Also solche Sachen. Und dann stehen da in den jeweiligen Feldern drin, ja, nein oder ja mit Sternchen, du musst bestimmte Sachen noch beachten und so weiter. Und solche Sachen sind sowohl für die Referendarinnen und Referendare als auch für ganz normale KollegInnen eine große Hilfe, weil sie schnell die Entscheidung bekommen und wissen, da hat irgendwie eine Juristin draufgeschaut und arbeitet es für mich allgemeinverständlich auf. Also solche Sachen wären total hilfreich. Und das andere, was ja auch noch hilfreich wäre, wenn man aktiv über solche Sachen informiert würde. Wenn man also weiß, es ändert sich die Rechtsauffassung des Landes und jetzt werden alle Schulen informiert, Achtung, ihr dürft jetzt auch das und das oder ihr dürft jetzt dies und jenes nicht mehr. Und da gibt es manchmal so Orte, wo dann plötzlich Informationen auftauchen, aber eben keine aktuelle und keine aktive Information an die Person erfolgt. Ich könnte jetzt nur Beispiel sagen, lassen wir jetzt mal kurz weg. Aber deswegen haben die ein bisschen die Pflicht, selber immer auf den Seiten unterwegs zu sein, immer mal wieder reinzuschauen und zu schauen, gab es da jetzt was Neues? Schöner wäre es, wenn es anders wäre.
Also wenn wir das jetzt mal auf Schule tatsächlich übertragen und der Tatsache, dass ja Schulleitungen verantwortlich sind für diese ganzen Dinge, dann würde es ja mal, sage ich jetzt mal so, für eine Schule durchaus Sinn machen, dass es so einen zentralen Ort gibt, wo man bestimmte Sachen nachgucken kann. Natürlich wäre es für ein ganzes Land noch viel besser. Ich hatte gerade so echtes Kopfkino und dachte so, naja, wir haben ja solche Orte, wir haben ja zum Beispiel sowas wie Kultus und Unterricht. Da werden ja immer neue Gesetze und so veröffentlicht. Allerdings geht es mir selber so, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich würde mir da immer gerne noch den Kommentar dazu wünschen. Also da steht dann zwar drin, das ist eine neue Vorschrift oder das Gesetz hat sich geändert, aber das ist ja dann immer Juristendeutsch und ich bräuchte dann immer eigentlich noch hier so einen kleinen Erklärfilm dazu. Und was heißt das jetzt für die Praxis?
Also du sprichst also, so aus dem Herzen. Ja.
Florian lässt mir nochmal aufsteigen. Also so ein bisschen, erkennt ihr diesen Podcast Psychologie fürs Klassenzimmer? Der dann immer so diese Studie erklärt und dann sagt, und was heißt das jetzt für den Unterricht, für das Klassenzimmer? Also sowas würde ich mir irgendwie für K&U-Geschichten oder für solche rechtlichen Themen wünschen, Florian.
Ja, genau sowas ist gerade jetzt passiert, kurz bevor wir jetzt hier aufgenommen haben. Da gab es zum Beispiel eine Schulgesetzänderung, in der ganz viele Sachen drin waren, die auch das Medienrecht betreffen. Mhm. Neue Paragraphen 115a und 115b zur digitalen Lernplattform, zu anderen digitalen Prozessen. Sowas taucht natürlich in Kultus und Unterricht auf. Das ist eine Gesetzesänderung, die wird dort aktiv mitgeteilt. Was da aber genau drin steht, also eine Art Kommentar dazu, was das bedeutet, die wird nicht da veröffentlicht. Die tauchte aber jetzt gerade vor wenigen Tagen auf den Seiten des Ministeriums auf einer Unterseite, ich weiß es nicht mehr genau, 20-seitiges Papier, genau zu dieser Schulgesetzänderung mit Kommentaren. Was bedeutet das? Was bedeutet das auch nicht? Was folgt daraus jetzt für Schulen? Also ein richtig tolles, hilfreiches Papier. Ich würde jetzt aber keine Wette eingehen, wie viel Prozent hier von den Schulleitungen das überhaupt gesehen haben, weil es eben diese aktive Information nicht gibt. Und dann würde jetzt noch der dritte Schritt fehlen, weil die Schule ja immer, beziehungsweise die Schulleitung, die Datenschutzverantwortliche ist. Also da steht ja in dem Gesetz dann zum Beispiel drin, die Lehrkräfte dürfen das und das und das, aber verantwortlich ist die Schulleitung. Das heißt, der dritte Schritt, den müsste jetzt die Schule selbst regeln. Was machen wir daraus für uns an unserer Schule? Das kann nur lokal sein und dann, Wiebke, wäre das genau so, dass man das jetzt eben lokal festlegen müsste und hoffentlich auch dokumentieren müsste.
Also was mich persönlich also immer stört an diesen, an diesem Vorgehen, das heißt, guck in die Vorschrift und sowas, das macht Datenschutz zu irgendeiner abstrakten Kunst. Also zu irgendwas, das ist irgendwas, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ja? Also da ist quasi eine PDF, da guckst du rein und guckst, wenn A eintritt, machst du B. Und es ist zum Beispiel, wir brauchen das in der Schule in ganz vielen Bereichen nicht. Beispielsweise, wenn zwei Schüler oder zwei Schülerinnen sich auf dem Schulhof prügeln, gehen wir einfach da rein und wissen, okay, da müssen wir handeln, ja, da müssen wir was machen. Es ist vollkommen klar, dass das nicht vereinbar ist mit der Art und Weise, wie Schule funktioniert, nicht mit der Identität von Lehrkräften funktioniert. Und beim Datenschutz stellen sich immer Leute so an, als ob das jetzt eine ganz abstrakte Kunst ist, die großartig erklärenswert ist. Letztendlich, also finde ich, also das ist einfach, was ich denke an dem Ding, letztendlich ist doch klar, Schule ist ein geschützter Raum. Und genauso, wie wir darauf achten, dass in der Kantine, also es da halbwegs gutes Essen gibt, das wir bezahlen können, genauso wie wir darauf achten, dass man respektvoll miteinander redet und so weiter, ist doch klar, dass da auch die Daten ein beschützenswerter Bestandteil der Identität unserer Schüler sind, genauso wie es auch deren Gesundheit ist, deren Unversehrtheit ist. Und ich möchte es gar nicht sagen, dass es falsch ist, solche Vorschriften zu lesen, zu studieren. Mein Punkt ist immer, es ist so kontraproduktiv, weil die Lehrkräfte machen daraus dann häufig einen, als ob man jetzt jemanden Juristen fragen muss. Und mir fehlt da, also ich würde diesen Diskurs gerne einfach in einem allgemeinen berufsethischen Diskurs sehen, wo es einfach klar ist, bestimmte Sachen gehen nicht und du hast bestimmte Kreise, es gibt einfach Tabus, Ende, und genauso wenig wie du eine Beziehung hast, also ich meine, eine sexuelle Beziehung hast du deinen Schülerinnen und Schülern, machst du bestimmte andere Sachen nicht. Das ist natürlich jetzt far, far away von dem, was ein Datenschutzfall ist, mir schon klar. Aber letztendlich ist das noch nicht vereinbar, würde ich sagen, mit dem Bild der Lehrkräfte. So, Florian.
Wir machen ja nicht nur das Medienrecht und sagen denen alles, was verboten ist, sondern wir haben auch beispielsweise Medienkurse, in denen wir sie dann wieder befähigen. Also wie mache ich das mit Open Educational Resources? Wie mache ich das mit Creative Commons? Wie stelle ich mein privates Gerät so ein, dass ich die Verwaltungsvorschrift erfülle, damit man damit auch personenbezogene Daten verarbeiten kann? Also wir machen solche Kurse. Und in einem dieser Kurse habe ich als Einstieg eine Werbung einer, nennen wir sie mal, größeren Computerfirma. Die Werbung gibt es auch online und die beginnt damit, dass sie einfach nur lauter analoge Szenen zeigt, in denen man Daten schützt. Menschen, die das Gespräch einstellen, in dem Moment, in dem die Bedienung an den Tisch kommt. Menschen, die Sachen wegschließen. Menschen, die eine Schülerin, die einen kleinen Spickzettel nimmt und runterschluckt. Lauter solche Situationen, wo man die ganze Zeit eben im Analogen bestimmte reflexartige Mechanismen hat, wie man sich verhält, um datensparsam zu sein, um Daten zu schützen, um Privatsphäre zu schützen und so weiter. Und was mir eben auffällt im Gespräch mit sowohl Auszubildenden als auch dann mit Kollegium beispielsweise, dass diese natürlichen Reflexmechanismen im Digitalen nicht so ausgeprägt sind. Keiner würde irgendwelche privaten Bilder seiner Kinder außen ans Haus hängen, damit alle die Babyfotos sehen könnten. Aber natürlich schicke ich die über irgendeinen Messenger in die ganze Welt hinaus und so weiter. Und deswegen, Benni, stimme ich dir dazu, das, was wir in der Schule an vielen Stellen in den Räumen, in der analogen Welt machen, weil wir da irgendwie ein Gefühl dafür haben, was gut ist und was schlecht, das müssen wir aber im Digitalen etwas expliziter schulen und einfordern.
Gleich zwei Meldungen. Erst Wiebke.
ich komme jetzt an den Punkt, wo ich Friederike dich zitiere und sage, was, glaube ich, so wichtig ist, wir brauchen da neue Kompetenzen, Florian, genau, weil diese Reflexe nicht so gut funktionieren und Friederike hat das gemeinsame Nachdenken an der Stelle propagiert und das finde ich als Haltung so wichtig, das wäre für mich so ein erster neuer Reflex, mehr über solche Dinge miteinander zu sprechen und gemeinsam nachzudenken, um eben auch das Graue auszuloten. Das ist es ja auch. Manches ist eben nicht so eindeutig und man muss ein Gespür entwickeln. Und ich glaube, Gespür entwickeln, das ist was mir immer klarer wird, solange wie wir uns jetzt mit dem Thema schon beschäftigen, das macht man besser mit anderen zusammen. Simone, was wolltest du dazu ergänzen?
Ja, das hängt damit zusammen auch, denke ich, dass wir häufig auf dieser Ebene der Tools stehen bleiben. Also jetzt ist ein neues Update, jetzt ist eine neue Technologie rausgekommen, KI hier, Social Media da. aber wir müssen in die höhere Ebene kommen, nämlich die Kultur der Digitalität vermitteln. Und das hier wird's richtig komplex, weil da muss man ja ein großes Ganzes verstehen, das große ganze Konzept. Das geht in Richtung dieses TPEC-Modell. DPEC, also das heißt nicht mehr nur technologische Kompetenz, sondern die komplette und nicht nur die technologische mit der fachdidaktischen Kompetenz kombinieren, sondern komplett ein Rundumschlag vom Individuum über die Gesellschaft in diese Kultur der Digitalität rein. Und da wird es halt richtig komplex, weil da müssen ja die Fortbildnerinnen und Fortbildner dieses große Ganze erfassen. Und wenn eine neue Technologie rauskommt, ist es manchmal auch noch nicht absehbar, was wird damit passieren? Wie wird diese digitale Transformation sich dann ausgestalten, zeigen und so weiter?
Also tatsächlich, also wenn ich jetzt an meine Kollegen denke und an mich, dann habe ich einfach mit 25 Stunden Deputat so viel zu tun, dass ich mir gut vorstellen kann, dass mir meine Kollegen den Vogel zeigen würden, wenn ich sage, wir werden uns jetzt hier in wissenschaftliche Abhandlung einarbeiten. Das ist aber nur so. Aber tatsächlich dieses gemeinsame Nachdenken finde ich wirklich spannend. Und danke für den Hinweis.
Es geht nicht um wissenschaftliche Abhandlung. Es geht darum, für mich auch, vielleicht wäre es toll. So, ich habe mir vorgestellt, ein Update Datenschutz zum Kaffee. Also da anhand von konkreten schulischen Situationen, beziehungsweise, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Florian, wir handeln nicht nur im Schulischen letztendlich. Wir tragen diese Rolle, diese Verantwortung als Vorbild und so weiter auch im Privaten weiter. Und das wäre halt wünschenswert, dass diese Kommentare, die fantastisch sind, vielleicht in kleine Häppchen unterteilt dann direkt zum Kollegium gehen. Also im Sinne von, auch wenn jetzt schon wieder die Schulleitungen dazwischen sind, dann habe ich schon wieder so einen Wissensverlust. Oder dann müssen die ja schon wieder erstmal informiert werden, so dieses Prinzip dieser MultiplikatorInnen-Schulungen. Und dann habe ich schon wieder weniger Wissen, das dann unten bei der Lehrperson ankommt. Und eher so wirklich diese Sachen in konkrete Situationen fassen, was ist jetzt aktuell schulisch relevant von dieser Technologie, von dieser Kultur der Digitalität für mich in meinem aktuellen Schulleben.
Wobei, ich war ja noch gar nicht fertig. Tatsächlich finde ich das auch total spannend. Aber im Prinzip braucht man da auch ein bisschen Begleitung oder begleitetes Gucken oder Sehen oder Hören. Also ich weiß, dass zum Beispiel Kollegen von mir auch gerne, wenn ich in der Nähe bin, ihre Fortbildung haben und dann immer rüberrufen, Friederike, darf man das? Du hast mich ja gerade gezeigt bekommen. Und wenn ich sage, nee, du, der Server, der ist da und da, sei mal vorsichtig, wenn du das hier nutzt, dann sagen sie, alles klar, ich melde mal zurück, dass das so nicht geht. Aber sie kriegen das halt von Fortbildenden. Und das ist nämlich, glaube ich, diese Sache, die Florian auch mitgehabt hat. Wir sind Vorbilder, wir haben aber gar nicht so den Zugriff, das haben wir schon wahrgenommen, auf alle Informationen. Und da ist es halt einfach wichtig, also als Pulk darüber nachzudenken und einfach abzuschätzen. Aber diese kleinen Häppchen sind wichtig oder stelle Ansprechpartner sind, glaube ich, auch wichtig. Also, und ich glaube, was einfach auch wichtig ist, es darf nicht grob fahrlässig sein. Und da finde ich auch einen ganz großen Punkt, die KI, weil wenn ich unsicher bin in Bezug auf einen Punkt, dann frage ich halt auch ganz schnell, du, welcher Paragraph ist denn hier gerade wichtig, datenschutzrechtlich? Oder womit könnte ich denn mit dieser Situation in Konflikt kommen? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, das meine Kollegen auch immer mehr nehmen. Die nutzen halt tatsächlich auch die neuen Technologien, um schnell zu durchleuchten. Und wenn dann dieser Vorschlag von Simone mit den kleinen Häppchen dann zum Zuge käme, wäre das natürlich ein Träumchen. Aber das darf man ja auch und so. Aber das wären so die Überlegungen, die man hat. Florian, wie sieht es bei dir aus?
Also tatsächlich gibt es schon auf Instagram von den öffentlich-rechtlichen Medien auf für Schülerinnen solche rechtlichen Häppchen. Also da, ich habe gestern eine Checkliste gesehen, was darf deine Lehrerin, dein Lehrer, was darf sie nicht? Also ja, wirklich, darf ich auf Toilette gehen während des Unterrichts? Dann kam da, aha, Grauzone, dann kam, dann und so weiter. Also in der Form gibt's es schon. Und dann wäre es ja eigentlich fast, also wichtig, nicht nur die Schüler, die haben dieses Sorglospaket, rundum Sorglospaket, aber die Kolleginnen, für die wäre es ja total wichtig, die wollen sich ja korrekt verhalten Und um sich korrekt zu verhalten, brauchen sie das Know-how in kleinen Häppchen.
Ich mache mal so langsam eine Kurve. Wir wurden schon hier freundlich ermahnt, dass wir schon fast eine Stunde plaudern. Ich würde gerne nochmal den Bogen zu Florian schlagen. Also ich habe heute auf jeden Fall schon mal gelernt, und das finde ich ganz großartig, dass wer heute als Lehramtsanwärterin an den Start geht, da im Seminar einfach schon mal ein gutes Grundpäckchen mitbekommt. Das finde ich ganz großartig. Ich hätte mir das jetzt auch gewünscht. Ich glaube, so die ganz großen Räder, da sind wir uns eben auch bewusst, was wir uns von unserem Ministerium noch wünschen würden. Die Liste wäre lang. Wir würden sie auch locker gemeinsam füllen. Das können wir hier nicht machen. Was wir aber ja in unserem Podcast hier tun, ist ja genau dieses gemeinsame Nachdenken zu pflegen und zu kultivieren. Und ich greife jetzt mal Simones Idee noch auf. Vielleicht wäre das ja auch mal was für uns, so kleine Espresso-Folgen zu machen, wo wir uns so ganz kleines Thema nehmen, über das wir gemeinsam nachdenken. Das wäre so eine Idee, die ich jetzt an Ende schon fast setzen würde. Und ich würde jetzt gerne dem Florian nochmal die Möglichkeit zu geben, so unser gemeinsames Plaudern zu resümieren. Genau.
Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen hattet, dass ihr da Interesse dran habt, was da passiert mit den Referendarinnen und Referendaren. Und ja, wir geben uns übrigens nicht nur im Medienrecht viel Mühe, dass die einen guten Start haben in diesem Beruf. Wir freuen uns, wenn die bei uns ankommen und gerade in den Fächern, in denen ich auch tatsächlich beruflich unterwegs bin, da ist es ein großer Mangel, und deswegen freuen wir uns einfach sehr, wenn die da bei uns sind und dass wir sie einfach sehr gut vorbereiten, bestmöglich in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, damit sie dann in dem Beruf so starten können und so weit wie möglich den Kopf frei haben für das, was sie nämlich auch wollen, Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterrichten.
Vielen Dank, lieber Florian. Danke an euch alle. Es war eine großartige Folge. Für mich wieder mal horizonterweiternd. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal über dieses oder ein anderes Thema wieder so austauschen, so niederschwellig, dass da wieder die Erkenntnisglöckchen, die Erkenntnislampen aufleuchten. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.